Ja, wir wollten heute zumindest, wollte ich das vorschlagen, danke, das war angekündigt, nochmal auf Einzelheiten eingehen. Das letzte Mal habe ich versucht, einfach so einen Totaleindruck zu geben von dem, was dieses Programm tut, aber da sind wahrscheinlich sehr viele Einzelfragen noch unbeantwortet geblieben. Ja, wie ist das? Ist da eine grundsätzliche Änderung der Situation noch denkbar? Also etwa ein Windows 98 System?
Das Problem ist, wir hatten einen Rechner noch da, aber der war komplett ausgeschlachtet und den hatte ich irgendwie innerhalb der letzten Woche jemand mitgenommen. Ich wollte eigentlich noch den Klaus Bogum fragen, aber der ist dann wieder verschwunden. Den habe ich irgendwann gepasst heute.
Ja, ja. Ich habe gesehen.
Naja, der war vorhin hier und den wollte ich eigentlich noch fragen, aber dann beschäftigt ich mich irgendwie, habe ich es irgendwie nicht mehr geschafft, weil er dann wieder weg war. Aber ich kann ihn noch mal versuchen anzurufen nachher, ob er noch, wenn er noch...
Ja, müssen wir doch irgendwas dran tun. Ich meine, diese ganze Vorlesungsreihe heißt algorithmische Komposition und ausgerechnet, das sind drei Stück. Das geht, ne, weil die Technische Universität keinen Rechner hat. Ob den wir da laufen lassen können, dann müsste man doch regeln können.
Naja, das geht sicher.
Ich meine, solange wir uns hier einfach theoretisch darüber unterhalten, ist das kein Problem, wenn irgendwo eine merkwürdige Unregelmäßigkeit oder unbegreifliches Ereignis eintritt, aber angenommen, jemand würde damit irgendwie etwas machen wollen, die Hälfte geht nicht, dann sind wir ein bisschen zu geschmissen. Okay, aber davon abgesehen, dachte ich doch, dass wir einfach durch das ganze Konzept noch einmal in aller Ruhe durchgehen, wobei ich doch große Wert drauf legen würde, dass Sie überall da, wo Sie einen Zweifel haben, eine Frage haben, wo etwas nicht deutlich ist oder wo die Umgebung irgendwo mal beleuchtet werden müsste, dass ich das sage, dass wir darüber jetzt ins Gespräch kommen. Sonst läuft es darauf hinaus, dass ich dieselbe Geschichte noch einmal erzähle, die ich schon mal erzählt habe, das hat nicht so viel Sinn. Na, die erste Frage, die sich eigentlich ganz konkret hieraus ergibt, die will ich doch hier nochmal, ich habe noch eine bessere Brille mitgebracht, dass ich sie besser sehen kann. Ja, dies war ist eigentlich der Haupteingabeschirm, in dem die alten Daten der sozusagen klassischen Urversion enthalten sind, aber außerdem gleichzeitig Voraussetzungen geschaffen wurden für Erweiterungen, die jetzt erst neuerdings dazugekommen sind. Das Erste, was hier vielleicht auffallen könnte oder zur Diskussion stehen könnte, wäre die Auswahl der Parameter. Also dasjenige, was hier überhaupt über Musik gesagt werden kann. Über Musik kann man ja eine Menge sagen. Irgendwo muss man ja einen Ansatz finden. Und ich habe seinerzeit einen Ansatz versucht, der mir einigermaßen vertraut war, aus der elektronischen Musik, aus der gleichzeitigen Instrumentalmusik, vor allem auch der theoretischen Voraussetzung, etwa der seriellen Musik, wobei es doch hauptsächlich um die Frage geht, inwieweit kann man die einzelnen Eigenschaften, die Dimensionen oder die Parameter der Musik einzeln beschreiben, in welche Bestimmungsstücke kann man das musikalische Ereignis, den musikalischen Klang, den Ton, den musikalischen Zusammenhang, die musikalische Form, welche Einzelheiten kann man die zerlegen, wie kann man sie einzeln beschreiben, wie kann man sie aufeinander beziehen. Und daraus hat sich seinerzeit die Aufstellung ergeben oder die Auflistung in ein Instrument, was doch immerhin letzten Endes dann der Tonträger im wörtlichen Sinne ist, also dasjenige Instrument, was den akustischen Eindruck hervorbringt. Dann muss etwas gesagt werden über die Zeit, etwas gesagt werden über die Harmonik. Jedenfalls ist das natürlich sehr strikt gedacht aus der Instrumentalmusik. Jemand, der allerlei Klangmontage macht, würde vielleicht auf die Harmonik in erster Linie nicht so großen Wert legen. Aber dann würde ein anderer Parameter dafür doch an die Stelle treten, würde ich annehmen. Und wir haben dann schließlich noch die Lautstärke. Gibt es zu diesem Ensemble von Parametern eine Frage oder ein Zweifel oder einen Beitrag Ihrerseits? Oder kommt Ihnen das so selbstverständlich vor, dass es darüber gar nichts weiter zu sagen gibt, was ja auch gut ist?
Ja. Das ist schon relativ reduziert, finde ich, die Zahl der Parameter. Denn
bitte?
Denn ich finde die Parameter relativ reduziert.
Reduziert, ja.
Genauere Parameter, was zum Beispiel die Klangfarbeneingrenzung angeht, die gibt es nur durch die Instrumentenwahl.
Nur durch die Instrumentenwahl allerdings, dem Punkt ist hier am allerfreiesten, wo man sagt, das Programm am wenigsten, dafür kann der Komponist am meisten sagen. Nun stammt natürlich dieses Programm aus einer Zeit, Ich sagte schon, es ist in einer Zeit für Instrumentalmusik gedacht, wo über die Klangfarben eigentlich wenig zu sagen ist. Ich brauche dem Programm nicht zu sagen, was eine Trompete ist, das weiß der Trompeter. Und der Komponist, der für Trompete komponiert, auch. Dieses Programm stellt ja keine Klänge. Es muss nicht wissen, wie eine Trompete spektral gesehen oder sonst wie gesehen aussieht, das Spektrum. Insofern ist hier wenig und ist die Sache die, dass, sagen wir mal, in der Instrumentalmusik, von wo aus das immer noch hier gesehen ist, die hier über Klangfarben, über die Beziehung zwischen Klangfarben, auch ganz besonders wenig gesagt werden kann. Ich habe jedenfalls noch keinen Komponisten sprechen hören über die Beziehung zwischen, sagen wir mal, dem Geigenton und dem Trompetenton. Wie das geht, weiß man ja. Und man komponiert so, wie man die Klänge im Kopf hat. Infolgedessen war das eine Frage, die sich hier nicht gestellt hat. Ihr Einwand ist total richtig. Das Programm sagt darüber tatsächlich ganz besonders wenig. Das Nachfolgeprogramm, was ich später gern noch zumindest theoretisch darstellen müsste, im Augenblick habe ich hier keine hierauffähige Version, nimmt darauf Bezug, in dem Instrumente beschrieben werden. Nicht eine Klangfarbe in irgendeinem technischen Sinn, aber jedenfalls können die Instrumente deutlicher bezogen werden auf das, was sie spielen sollen. Also auf Dauer, auf Tonhöhe und dergleichen und derartige Eigenschaften. Und man könnte natürlich mit einer gewissen, soll ich sagen, diesen Regel auch dafür sorgen, dass andere Größen eines Klangbeschreibung berücksichtigt werden können. Ja, das ist wahr. Allerdings ursprünglich waren es, wenn ich mich nicht sehe, 9 Instrumente, die vorgesehen waren. Ich habe es auf 15 erhöht. Warum, weiß ich nicht. Ja, ich könnte es wissen, wenn es sein müsste, aber das ist eigentlich keine Frage. Ich hätte genau so gut sagen können, 100. Aber letztendlich ist es eben wie gedrängt, dass sie auf dieser die Oberfläche schon ist, dass die Texte da oben rechts schon nicht mehr richtig rauskommen, weil sich das alles ein bisschen im Raum stößt. Und ich wollte eigentlich gerne so viel wie möglich Informationen auf einer einzigen Schiroberfläche unterbringen. Mein altes ursprüngliches Programm, was unter dem Betriebssystem DOS lief, also unter einem einfachen Textschirm, zeigte im ersten Textschirm wie ein Inhaltsverzeichnis die verschiedenen Optionen, die man anklicken konnte. Nicht anklicken. Man konnte eintippen für 1 oder 2 oder 3, beziehungsweise den Anfangsbuchstaben der verschiedenen Bezeichnungen. Dann erschien ein neuer Schirm, oder ausgewechselt, der ganze Schirm gegen einen anderen, wie Sie das kennen, und dann konnte man zu der entsprechenden Option Einzelheiten eingehen. Dann ging das weg. Man suchte im Inhaltsverzeichnis eine andere Option und füllte die Fragen aus. Das hat den Nachteil, es ging alles sehr flott, irgendwelche Störungen oder Probleme mit Bildschirm gab es absolut nicht. Es ging sehr flott, nur wenn man am dritten Schirm war, dann wusste man manchmal schon nicht mehr, was im ersten Schirm gestanden hatte. Man konnte die verschiedenen Daten schlecht aufeinander beziehen, es sei denn, man schreibt alles mit oder man bereitet alles gründlich am Schreibtisch vor und tippt dann einfach ab, dann ist ja auch der Zusammenhang gegeben. Und ich habe seinerzeit zusammengearbeitet mit einem Kollegen Stuttgart, der, das ist schon sehr, sehr, sehr lange her, wo man eigentlich so als Privatmann möchte ich mal sagen, eigentlich noch keine Windows-Programme machte. Er bot sich seinerzeit eine Windows-Version zu machen. Ich nehme an, dass die damaligen Hilfestellungen, die die Programmatur bot, weitaus geringer waren als heutzutage. Also muss das schon ganz gut Bescheid gewusst haben. Das Programm, das läuft auch. Ich habe es bei mir zu Hause am Computer stehen. Aber es ist zum Vergleich, könnte ich sagen, mit euch ganz lustig. Nur, dass wir die letzte Version dann unsere Zusammenarbeit hat ein etwas merkwürdiges Ende gefunden, sodass das Ende eigentlich dieser Entwicklung ein bisschen offen geblieben ist. Und er hatte dann seinerzeit auch alles auf einem einzigen Bildschirm vereinigt. Und war sogar noch einen Schritt weiter gegangen, indem man keine einzige Zahl eingeben konnte, die nicht zulässig war. Die waren einfach die unzulässigen Zahlen gesperrt. Ja, soweit bin ich hier nicht weit gegangen. Sehr viele unzulässige Zahlen gibt es ja eigentlich kaum. Oder da, wo man im Zweifel sein könnte. Ich habe Ihnen das ja schon mal demonstriert. Kann man irgendwo so eine Option anklicken und kriegt dann einen Kommentar und weiß, was da eventuell erwartet wird. Und das hat mich dann dazu dann doch gebracht, alles so auf einem Bildschirm zu vereinigen, dass man alles in einem Augenaufschlag sieht und alles und auch gut miteinander vergleichen kann. Das wird doch ein großes Problem mit diesem Nachfolgeprogramm, mit dem Projekt 2, weil es da, um die Sache zu betreiben, ungefähr 15 solche Bildschirme gibt, die voll sind wie dieser. Also das lässt sich auf einem Bildschirm überhaupt nicht darstellen. Und wie man das dann ein bisschen zueinander in Beziehung kriegen kann, das muss ich mir doch mal überlegen. Ich habe etwa daran gedacht, dass man die wichtigen Daten, mit denen man gerade befasst ist, vielleicht auf einem halben Bildschirm darstellen kann und auf einer Hälfte sich irgendetwas dazu holen kann, worauf man sich dann beziehen will. Also eine freie Wahl hat zwischen anderen Daten, die es schon gibt, oder dass man einfach verschiedene Schirme überlagert und wegklickt und zur Seite zieht und wie man das so macht. Also da wird es schon eine Möglichkeit geben. Hier ist das eben alles zusammengefasst. Okay, das ist die Sache. Das ist das Instrument. Gibt es noch andere ähnliche?
Wie geht das Programm vor, wenn es das Stück erstellt? Geht es linear vor oder gibt es erst eine Struktur und dann, also meinetwegen eine Gesamtlänge, in die dann einzelne Teile eingefügt werden? Oder also
das Programm macht eine vollständige Datenausgabe.
Also, es errechnet sozusagen Ton für Ton.
Ton für Ton. Akkord für Akkord. Alle Eigenschaften. Was ich letzte Mal nicht hier?
Doch.
Ist dein Name schon? Ja, okay, dann ich erinnere mich jetzt nicht natürlich an jeden Einzelnen. Weil ich dachte, dass solche Fragen auch das waren. Okay, das ist prima. Es errechnet das ganze Programm nach den Maßgaben, die der Komponist hier gibt. Also ich bringe hier nochmal eben den Default-Input ins Bild. Und da kann man das weiter. Was ist dann wieder los? Da wollen wir doch.
Einfach abbrechen, das soll wahrscheinlich auch sein oder so.
Abbrechen, wo ist das hier? Da sind wir wieder zu Hause. Ja. Also wenn der Komponist beispielsweise, wenn wir etwa da in diese Gegend gucken, Number of Sections, wenn er da 7 Sektionen, das ist die alte Default-Größe, angewählt hat, dann kommen 7 Sektionen raus. Auf der anderen Seite, wenn da oben bei Lines 108 Zeilen, dann werden 108 Zeilen pro Sektion produziert. Diese Größen, die sind völlig im Belieben des Benutzers. Sie können verlangen, was weiß ich, 25 Zeilen und noch eine einzelne Sektion, dann kommt eben nur das raus. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass je nachdem für jede Sektion diese Steuerziffern hier stehen, die Struktur der Daten dann im Einzelnen bestimmen. Und was immer also auf diese Weise festgelegt ist, kommt erst ganz raus. Das kriegen Sie auf dem Schirm, das kriegen Sie abgedruckt, wie immer. Ja. Und dann können Sie als Komponist anfangen, damit was zu machen. Sie können rausstreichen, Sie können was dazu erfinden, Sie können Daten ändern. Ich meine, das Programm ist dann längst weg. Und Sie können damit machen, was Sie wollen. Aber es gibt keinen andersartigen Eingriff, sagen wir mal, in die Produktionsweise des Programms. Es gibt keinen Eingriff, während das Programm arbeitet.
Aber es erfolgt jetzt nicht am Anfang eine grobe Gliederung und dann ist sozusagen...
Na, die grobe Gliederung ist
schon das wird dadurch bestimmt.
Eine andere gibt es nicht.
Das ist eine zeitliche...
Die zeitliche Gliederung ergibt sich etwa aus den Einsatzabständen, die Sie da oben sehen, oder mit Dezimalgrößen, hier funktioniert es ja noch. Ich sehe das da, Komma stehen, ich dachte, bei mir stehen Punkte bei den Dezimalzahlen, oder? Sehe ich das falsch? Na, wie dem auch sei, wenn man mal davon ausgeht, dass der Zufallsgenerator so gut ist, dass er wirklich ungefähr jede Zahl einmal dran nimmt, dann müsste also hier ein durchschnittlicher Einsatzabstand sich ergeben. Nicht? Alle einschließlich der WT des Multiplikators, der rechts daneben steht, also unten 0,1525 etwa viermal und so weiter, wenn Sie das alles zusammenzählen und dann durch 28 teilen entsprechend, dann kommt der mittlere Einsatzabstand raus. Wenn ich den mit 108 multipliziere, mit 108 Zeilen, dann ist das die Dauer einer Sektion. Genauer kann ich das nicht sagen. Es kann natürlich auch vorkommen, beispielsweise bei sehr regelmäßigen Vorgängen, sagt jetzt den Unterschied natürlich zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen Strukturen, einfach als eine grobe Einteilung musikalischer Strukturen. Wenn Sie eine sehr regelmäßige haben, kann es sein, dass doch nicht alle Einsatzabstände in gleichem Maße drankommen, und wenn dann zufällig hauptsächlich lange drankommen, dann wird das Stück unerwartet lang oder unerwartet kurz. Also da hört dann die Kontrolle auf. Das andere Programm, was ich schon angedeutet habe, das Projekt 2, da sagt der Komponist, wie lang das Stück sein soll, Minuten und Sekunden. Das geht dann nach einer ganz anderen Technik der Strukturierung, was übrigens auch dann hinterher nicht genau stimmt, weil es sein kann, dass ich glaube, dass eigentlich nur die Einsatzpunkte bei der Gelegenheit berechnet werden, und wenn zum Schluss zufällig noch ein langer Klang kommt, kurz vor Torschluss, dann wird dann diese Dauer überzogen, aber das ist natürlich minimale Sache, das ist hierbei nicht so wichtig. Denn die Frage, die ist für mich von großer Wichtigkeit, denn das ist die Frage, die sich der Komponist eigentlich immer stellt.
Ja, das dachte ich auch.
Also, wie gliedere ich meine,
ob ich jetzt Ton für Ton vorgehe oder
nicht? Wie machen Sie das, wenn Sie komponieren?
Wenn ich komponiere? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich schon am Anfang eine grobe oder eine Vorstellung zumindest habe, auch in welcher Art die einzelnen Teile erscheinen werden. Ja. Also, oder das war halt meine Frage, ob das Programm jetzt halt Ton für Ton aneinander setzt oder sagt, jetzt kommt so ein Teil, der auf diese Art und Weise halt hervorkommen soll, und dann kommt so einer und so einer, oder nein, ob es dann sozusagen ranzoomt und dann die Lücken füllt, oder ob es wirklich Schritt für Schritt folgt.
Ja. Ja, das wäre natürlich eine reizvolle Aufgabe, mal ein solches Programm zu schreiben, und möglicherweise gibt es das auch. Ich kenne das auch nicht alle. Aber dann kommt man auf Optimierungsprobleme, die ein bisschen unangenehm sein können. Ich denke da vor allem an ein bestimmtes Programm, was nirgends erhältlich ist, von Schweizer Werner Kegi, wo tatsächlich sich solche Optimierungsprobleme vorgenommen hat. Aber da es kein lauffähiges Programm gibt oder jedenfalls nicht zur Verfügung steht, kann ich darüber gar nicht viel sagen. Denn hier ist es eigentlich mehr gedacht von dem Gesichtspunkt aus, dass man einen Prozess in Gang setzt, der bestimmte Eigenschaften hat. Wenn ich also etwa davon sprach, dass es regelmäßige und unregelmäßige Ereignisse gibt, dann könnte ich sagen, ich habe etwa in der Zeit den Wunsch, unregelmäßige Zeitgrößen zu benutzen, also möglichst verschiedenartige, sodass ein sehr krauses, ein sehr unruhiges, ein unregelmäßiges Bild der rhythmischen Situation entsteht. Und das will ich haben, sagen wir, anderthalb Minuten lang. Was macht man dann? Dann bricht man ab. Weil der Wunsch in diesem Augenblick darin besteht, anderthalb Minuten lang, nicht von der Gesamtlänge aus gesehen und jetzt irgendwie unterteilt und nach innen zugearbeitet, sondern einfach als ein Prozess, der auf Knopfdruck in Gang gesetzt wird, abläuft für eine bestimmte Zeit und dann innerhalb dieses Ablaufs bestimmte Charakterzüge zeigt. Also bestimmte Charakterzüge, dass sehr wenige unregelmäßige, große regelmäßige Partien oder was noch haben wird. Auf der Philosophie beruht das eigentlich, so ein programmiertechnisch natürlich sehr viel einfacher zu lösen. Wenn ich jetzt hinterher meine Datenausgabe habe, und da steht 108 Zeilen, und ich sehe, dass der rhythmische Ablauf nach 105 Zeilen gerade wunderschön zu einem Abschluss kommt, dann schmeiße ich die letzten Zeilen weg. Das macht ja nichts. Allerdings werfe ich dann auch die harmonischen Ereignisse in den letzten drei Zeilen weg, also da muss man dann sozusagen einen Kompromiss finden. Nun, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass das nie ein Problem gewesen ist. Denn die Möglichkeiten, hinterher mit dem ausgegebenen Datenmaterial umzugehen, die sind so weich, also so flexibel, dass man im Grunde genommen damit machen kann, was man will. Weil ich tue das nicht, weil mich in erster Linie interessiert, wie das Programm funktioniert. Einen anderen Komponisten würde eher interessieren, wie er seine eigene Musik damit machen kann. Und das ist eine völlig andere Fragestellung natürlich. erinnere mich an einen anderen, einen österreichischen Komponisten, der hier und ein Stück gemacht hat, und nachdem dieses Stück erfolgreich geendet war, erfolgreich aufgeführt war und überhaupt ein schönes Stück ist, sagte er hinterher zu mir, noch ein Stück werde ich damit nicht komponieren, denn dazu ist es mir dann doch irgendwie zu persönlich gefärbt. Also er meinte mich damit, dass also bestimmte Eigenschaften, die hier doch strukturell zum Vorschein kommen, Nolens, Volens, doch zu sehr eigentlich auf meinem persönlichen Mistbild gewachsen sind und er weniger Möglichkeiten fand, sagen wir, seine eigene Persönlichkeit in seiner Musik nach unten zu bringen. Gut, das ist einstimmig. Ich könnte mir fünf andere vorstellen, die ganz anders klingen. Ich nenne das auch tatsächlich nur als Beispiel. Es ist ja beinahe unvermeidlich, nur vor allem bei einer so persönlichen Sache wie der musikalischen Komposition, in ein algorithmisches Programm irgendetwas, eben das einzubringen, was man als Autor eines solchen Programmes einzubringen wünscht. Das ist ja kein Textverarbeiter, der kann ja so neutral sein wie irgendetwas, obwohl die auch irgendwo persönliche Seiten haben. Die haben doch vielleicht nicht gefallen, weil der Designer eben das so vorgestellt hat. Aber das ist jedenfalls eine ganz neutrale Aufgabe. Oder ich will eine Differentialgleichung lösen oder ich weiß nicht was. Dann hat man ein objektives oder ein Schachprogramm. Ein objektives Problem, was man auf objektive Weise lösen kann. Musik ist in dem Sinne eigentlich kaum ein objektives Problem. Es ist viel zu stark durchsetzt mit subjektiven Momenten. Und das ist eben das, was ich hier probiert habe zu tun. Und das ist deshalb auch das, was ich hier eigentlich zur Diskussion stelle. Wie man diesen Knoten durchhackt zwischen dem, was sich objektiv zu einem gewissen Zeitpunkt zumindest über Musik sagen lässt, und dem, was dann doch durch die subjektive Weise, mit der der Komponist mit seinen Ideen, mit seinem Material umgeht, dabei herauskommt. Insofern nehme ich an, dass solche Programme, wenn sie sich nicht ganz einfach darauf beschränken, gewisse mechanische Arbeiten an irgendeinem Material zu machen, wobei dann allerdings durch das Programm eigentlich kaum eine Komposition herauskommt, sondern das ist dann ein Zusammenspiel, was der Komponist machen muss, wenn er dieses Programm ja doch versucht, den Kompositionsakt als Ganzen, wenn auch mit sehr starken Einschränkungen zu beschreiben und zu imitieren. Ja, dann ist man doch zu gewissen Einschränkungen, zu einer gewissen Vorsicht gezwungen, und die hat mich damals dazu gebracht, über das Instrument weiter nichts zu sagen. Und das war der Punkt 1, der Punkt 2, eben diese Schlangen eigentlich zu komponieren, indem die einzelnen Elemente des Parameters, sei es eine Zeitwerte, sei es Instrumente oder harmonische Werte, nach einem allgemeinen Gesichtspunkt, der mit diesen sieben Prozessziffern angedeutet wird, auszuarbeiten. Allerdings bin ich noch von einer zweiten Annahme angegangen, wie alles beruht auch so etwas auf Axiomen, auf irgendwelchen Annahmen, die man mal machen muss, um überhaupt einen Anfang zu haben, wenn man nicht ganz bis zu Adam und Eva zurückgehen will. Und dieses Axiom ist das, was ich schon mal angedeutet habe, liegt in der Komposition mit Schichten. Das ist durchaus möglich, dass verschiedene Schichten, die sich überlagern, wenn sie daraufhin komponiert sind, also man diesen Gesichtspunkt dabei im Auge gehabt hat, miteinander zu tun kriegen, in dem Augenblick, wo sie sich überlagern, und dann vielleicht nur eines geringen Anstoßes bedürfen, seitens des Komponisten, der hinterher die abgedruckten Tabellen ausarbeitet, solange wir jetzt bei der instrumentalen Musik denken, um tatsächlich miteinander so in Berührung zu kommen, dass sie miteinander zu tun kriegen, dass sie einander erklären, interpretieren, verstärken, ergänzen und was man alles davon erwarten kann. Ich meine, ich denke etwa, ich habe das glaube ich auch kurz schon mal erwähnt, an gewisse Dinge, die man aus der Instrumentalmusik kennt, sagen wir mal, gebrochene Dreiklänge, wo eigentlich das harmonische Gerüst stehen bleibt, aber die Zeitabläufe außerordentlich rasch oder außerordentlich vielfältig sein können. Genauso kann ich mir das Umgekehrte vorstellen, dass ein Zeitablauf außerordentlich regelmäßig oder beinahe stehend ist, während darin die Klangfarben oder harmonische Werte sehr stark wechseln. Typisch Fälle, wo man die beiden beteiligten Elemente auseinanderhören kann, bemerken kann, dass der eine Parameter sehr rasch und wechselhaft verläuft, während der andere sich nicht vom Fleck rührt und umgekehrt. Und je mehr Parameter sind, also 3, 4, 5, dann wird es schwer, die alle mit den Ohren auseinander zu hören. Und das tut man dann wohl auch im Allgemeinen nicht. Aber diese Tatsache jedenfalls habe ich doch aus der Musikgeschichte, aus eigenem Musizieren, aus Analyse, aus eigenem Komponieren und so weiter doch gelernt, dass es durchaus möglich ist, gewisse Struktureigenschaften sagen wir mal zu überlagern. Und es ist letztendlich die Struktureigenschaft. Denn wenn ich sage, dass der Harmonikparameter relativ rasch sich ändert, der Zeitparameter geht relativ langsam sich verändert oder etwas derartiges, die überlagere, dann weiß ich aus Erfahrung, dass das ein durchaus denkbarer Effekt ist, den man umdrehen kann, dann kriegt man einen anderen Effekt. Beide Effekte sind aber in sich selbst gültig, ohne dass man bei der Gelegenheit berücksichtigen muss, welche Töne genau aufeinander folgen, welche Zeitwerke genau aufeinander folgen. Der Charakter des Unbestimmten, der Charakter des Unregelmäßigen, der Regelmäßigen, des Stehenbleibens sozusagen, ist eine musikalische Größe, mit der man operieren kann. Also diese ganzen Hintergründe, die sage ich jetzt nicht in irgendeiner apodiktischen Form, als ob das die letzte Weisheit der Musik wäre, es ist meine eigene musikalische Erfahrung. Und nur mit der habe ich auch dieses Programm letzten Endes schreiben können. Also insofern, um nochmal darauf zurückzukommen, es sind im Grunde genommen parallele Fäden für die verschiedenen Parameter, die jeweils ihre sehr typische eigene Struktur haben. Eine Struktur, die sich dann möglicherweise in einer nächsten Sektion mit einer anderen Kombination dieser Prozesszahlen ganz sogar ändert. Weil ich meine, was man auch machen kann, dieses ganze Programm habe ich ja ursprünglich mal nicht geschrieben oder mit meinem Stück komponiert, so aus experimentellen Gründen, um zu sehen, wie weit man mit der Beschreibung damit kommt. Es ist zum Beispiel ganz lustig zu sehen, wenn man für mehrere Sektionen, für alle 7 oder nur 5 oder meinetwegen selbst 10 oder ganz egal wie viel, genau die gleiche Prozesszahl einführt. Also überall genau dieselben Zahlen spalten. Dann kommt nicht etwa dann 7-mal dasselbe raus, weil inzwischen der Zufallsgenerator weiterläuft und man kann dann ganz schön da beobachten, wie stark der Einfluss des Zufallsgenerators ist, nicht auf eine einzelne Zahlenfolge, sondern dadurch, dass jetzt die Zahlenfolgen appliziert werden auf Parameter, die man wahrnehmungsmäßig ja doch in unterschiedlicher Weise erfährt, sodass diese verschiedenen Wahrnehmungsabläufe sich dann immer wieder überlagern, sodass 7 Sektionen mit der gleichen Kombination von Prozesszahlen dennoch 7 unterschiedliche musikalische Ereignisse abgeben, die allerdings außerordentlich stark miteinander verwandt sind. Und daran kann man ja wieder lernen, wie stark eine solche allgemeine Aussage über Musik, wie diejenige, die durch eine Prozesszahl angedeutet wird, wie stark die tatsächlich formgegeben wird und charakterisierend ist. Ich versuche Ihnen ein kleines bisschen sozusagen die tiefe Perspektive eines solchen Programmes zu zeigen, die aus solch einem Schaubild hier natürlich nicht hervorgeht. Aber das ist die Frage zur Formbildung. Formbildungen, die völlig anderen Gesichtspunkten folgen, als den wir benutzen, das ist eine relativ moderne Art der Formgebung eigentlich, weil es ist nicht die klassische Entwicklungsform. Ganz eindeutig nicht, sondern vielmehr, sagen wir mal, eine eher dekorative Form, wenn man so will, wo Musik durchaus sich aus Elementen kaleidoskopartig zusammensetzt und dieses Bild sich ändert und man eigentlich in erster Linie mehr an der akustischen Oberfläche entlang hört. Und je öfter man ein solches Stück hört, desto mehr Gelegenheit kriegt, in die Tiefe einzudringen und mehr zu hören, was man das erste Mal nicht gehört hat, die Dinge intensiver auseinander zu beziehen und so weiter. Das heißt, anders gesagt, ein Stück oder eine Art Musik, die eigentlich für zum mehrmaligen Hören bestimmt ist, oder meinetwegen überhaupt nur zum Hintergrund, oder nur zum mehrmaligen Hören, also für die mechanische Reproduktion. Also genau das, womit wir eigentlich heute leben. Wenn ich überlege, wie oft ich ins Konzert gehe, wie oft ich dem gegenüber, sagen wir mal, eine CD auflege, und ich weiß, Ihnen wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, dass man doch sehr daran gewöhnt ist, Stücke eben sich sehr oft vorzuführen, was ja im Konzert nicht möglich ist, weil die Stücke doch nicht so oft drankommen. Ich weiß auch noch, dass wir, erinnere mich gut, dass wir zu Anfang in Köln, im ersten elektronischen Studio, gerade ausgiebig über dieses Problem diskutiert haben, wie es sich verhält. Benjamin hat mir damals noch nicht gelesen, aber wie es sich damit verhält, dass doch Musik in erster Linie diesen mechanischen Aspekt kriegt. Nicht nur bei der Herstellung, etwa im Studio, sondern auch beim Anhören. Wir waren uns der Tatsache bewusst, dass dies eine Musik ist, die eigentlich fürs Radio bestimmt war. Der Begriff Rundfunk eigene Musik war damals noch sehr lebendig. Darüber redet, glaube ich, heute niemand mehr, weil man hört so Musik sowieso bloß noch im Rundfunk. Wenn man sich nicht mal den Luxus einhält, glaubt, 50 Euro oder was für ein Konzert zu geben. Also aus dieser ganzen Sphäre kommt das. Und ich muss eigentlich sagen, wenn ich so die Zeitleute meinem geistigen Auge vorbeigehen lassen, die letzten 50 Jahre, so schrecklich viel hat sich daran nicht geändert. In einem Punkt hat sich sehr viel geändert, nämlich, dass das Musikleben sehr viel reicher geworden ist als 1940 war, wo es ja praktisch keins gab. Direkt nach dem Krieg musste das Orchester wieder aufgebaut werden. Die Orchestermusiker, die waren im Felde geblieben und sie waren auch in Russland in Kriegsgefangenschaft. Ich weiß nicht, was alles, Sie können sich das gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich, wie das damals war. Es gab ja nichts. Und infolgedessen war das wahrscheinlich mit einer der Gründe, dass Komponisten fasziniert wurden von der Möglichkeit, in einem elektronischen Studio zu arbeiten, wo man also auch kein öffentliches Musikleben angewiesen war, was es ja eben nur in sehr rudimentärer Form gab. Das hat sich dann rasch entwickelt, natürlich, wenn ich heute daran denke, oder wenn ich mich erinnere, welche Skandale damals ein Stück neuer Musik ausgelöst hat und wie schwierig es war, überhaupt ein Stück neuer Musik aufzuführen. Es gab ja keine Konzerte mit neuer Musik. Ich meine, die damals ein Streitquartett komponiert hätten, wollten das aufführen, dann kam jetzt ein Programm zusammen mit Schubert und Brahms oder Beethoven oder irgendetwas. Andere Konzerte gab es ja nicht. Und das war natürlich eine harsche Konkurrenz. Ein Konzertveranstalter und auch ein Quartett. Ensemble hat sich wohl gehütet, irgendein Anfängerstück zusammen mit Beethoven zu präsentieren. Weil solche zeithistorische Perspektive ist vielleicht ganz interessant, nicht nur was dieses Programm anbetrifft, sondern überhaupt was die Entwicklung angeht. Und davon zeugt natürlich auch so etwas, weil seinerzeit zeitgemäß war, wenn man so will, und sprach doch ein bisschen den Erkenntnisstand, den Bewusstseinsstand, den Ideenstand, wenn es so etwas gibt, der Komponisten, die sich für so etwas interessierten. Und die Frage wäre dann also, wie weit man heute noch darin irgendetwas von dem wiederfindet, was heute noch musikalisch interessant sein könnte. Wenn ich die ungeheure Begeisterung sehe, mit der bis heute Bach und Beethoven gespielt werden, dann zeige ich nicht daran, dass auch ein Programm 40 Jahre alt werden darf. Oder nicht? Weil ich meine, einfach so gefragt. Okay, aber zurück zum Thema. Über die Formbildung, das finde ich tatsächlich, woran Instrumente natürlich außerordentlich stark beteiligt sind, finde ich eine außerordentlich wertvolle, nützliche Frage. Und damit muss man sich hier auseinandersetzen. Wir könnten, ich meine, wenn jemand von Ihnen Lust hätte, mit dem Programm irgendwie praktisch herumzuspielen, dann würde solche Fragen natürlich noch sehr viel konkreter werden. Denn dann könnte man auch konkret darauf eingehen, was man macht, wenn der Computer fertig ist, was wir gesehen haben, wie sehr rasch geht, und man dann in Tag oder wochenlang, vielleicht sogar Monate, wenn es sein muss, mit so einem Stoß Papier sitzt und daraus eine Symphonie oder ein Klavierkonzert zu komponieren versucht. Da kommen ungeahnte Probleme plötzlich an, die von so einem Programm überhaupt nicht aufgefangen werden können. Völlig
ausgesprochen. Inwieweit berücksichtigt das Programm denn die Instrumentierung?
In dem Sinne, dass Sie erstens eine Instrumentierungsidee haben, da wo es auch schon mal ausgeht, sonst weiß man nicht, was man überhaupt in die Instrumentenspalte einführen soll. In zweiter Linie ist es die Frage, welche Möglichkeiten Sie sehen, die Instrumentziffern, die es gibt. Es gibt ja nur die Zahlen dafür, wie Sie die hinterher ausdeuten wollen. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass man Instrumentziffern reserviert für bestimmte Spielarten an einem selben Instrument. Man kann unter einer Instrumentziffer auch jeweils das Anrufen eines kleinen Ensembles verstehen. Die 1 kann bedeuten, der ganze Holzbläser dazu, wie sie das dann applizieren auf die Tonhöhen und Zeitwerte, das ist dann eine Frage eben der praktischen Ausarbeitung. Und Insofern ist das eine Frage der Planung und wie weit es möglich ist, Planungsideen mit diesen beschränkten Mitteln auszudrücken.
Das ist ja also nicht möglich, auf spezifische Eigenschaften spezifischer Instrumente genauer einzugehen.
Das ist eine schwierige Sache. Ich habe auch versucht, Nachrichten zu verändern. Und da haben sie spezifische Eigenschaften, denn man muss ja irgendwie mit seinen Gedanken zurechtkommen. Da kommt man auf ganz merkwürdige Probleme. Oder man will für ein Instrument schreiben, was sagen wir mal nicht mehr als vier Töne gleichzeitig spielen kann. Oder ähnliche Dinge. Und das ist hier in diesem Fall nicht so schwierig, weil, deswegen brauchen wir jetzt ja auch nicht, weil man ja die maximale Akkordgröße jedenfalls einstellen kann, also das so von vornherein berücksichtigen kann. Aber sonst gewisse spieltechnische Kniffe kann man nicht. Was man natürlich auch tun kann, ist, es gibt auf der einen Seite Instrumentziffern, auf der anderen Seite gibt es Registerziffern. Und ich sagte schon, so ein Register kann man interpretieren als einen bestimmten Tonhöhenbereich, auf dem Klavier, ein Strich, zwei Striche, kleine, große, da. Man kann natürlich auch interpretieren als ein instrumentspezifisches Register. Das braucht keine ganz klar zu sein. Ja.
Wie weit werden die Parameter überhaupt algorithmisch gesehen unterschiedlich behandelt? Oder sind das sozusagen nur verschiedene Labels auf der Oberfläche?
Diese werden nicht unterschiedlich behandelt. Die Querbeziehungen sind in dem Sinne hier praktisch nicht möglich. Ist in dem Projekt 2, was ich später erklären möchte, da gibt es eine sehr starke Abhängigkeit der Parameter untereinander, aber nicht in dem Sinne, dass wenn ich ein bestimmtes Instrument nenne, bei seinem Namen, dass das Programm dann heißt, dass das Instrument kann. Das ist ja jetzt keine Instrumentationslehre, wo alle doppelten Shadows drin stehen oder dergleichen. Also so weit geht das nicht. In dem Sinne. Aber jedenfalls werden da die Parameter voneinander abhängig gemacht. Ich unterscheide dann Hauptparameter und Nebenparameter, abhängige Parameter. Und man kann dafür sorgen, dass derjenige Parameter, der am wichtigsten ist, wo man also am meisten sagen möchte und der präziseste sein will, der wird Hauptparameter, das heißt, er wird ohne Rücksicht auf die Umgebung auch tatsächlich so ausgeführt, wie der Komponist das wollte. Die anderen Parameter müssen dann sehen, ob sie mit dieser Vorgabe zurechtkommen. Es kann durchaus sein, dass wenn bereits ein bestimmtes Instrument gegeben ist, was nur kurze Töne spielen darf und ausreichend kurzer Ton soll kommen, langer Ton soll kommen, dann geht das nicht. Dann ist die Frage, ob dann das Programm eine passende Dauer sucht oder ob das Programm dann eine Anmerkung an den Rand schreibt, das tut das Programm, dass an dieser Stelle den Regeln, die der Komponist gegeben hat, nicht gefolgt werden konnte, die Regeln nicht beachtet werden konnten. Also da gibt es jedenfalls eine viel weitergehende Beziehung der Parameter aufeinander. Auch in gewisser Weise eine Art von Notbehelf. Aber jedenfalls hat der Komponist dadurch einen weitergehenden Einfluss. Nicht nur auf das tatsächliche Geschehen in irgendeinem Parameter, sondern auch die Parameter, die zueinander verhalten. Aber was die Instrumentierung betrifft, hätten Sie da noch ein praktisches Beispiel, woran Sie dabei denken?
Naja, also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich ein Stück komponieren wollte, dann würde ich das Programm benutzen, um quasi ein Ausgangsmaterial zu bekommen.
Ja.
Und würde dann anfangen, Parameter wie Klangfarbe etc., Stiltechniken mit einzubeziehen. Also das würde dann quasi in einem zweiten Moment.
Das kann man machen. Das erste Programm, Urprogramm, hatte weiter der Komponist überhaupt gar keinen Einfluss darauf. Ich kriegte immer neue Instrumente, Punkt aus. Ich dachte, wenn jemand nur 30 Minuten braucht, dann nimmt er immer 1 bis 3, 4 bis 6, 7 bis 9, halt auch 3. Nicht? Wenn er 4 braucht, dann immer doppelt und dann bleibt ihm halt 1 über. Was er damit macht, das kann er sich ja dann überlegen. Weglassen oder irgendetwas. Da weglassen geht nicht gut, die ganze Zeit den Text noch dahinter. Aber jedenfalls dachte ich, dass man damit, und damit habe ich Stücke komponiert, das hat mir überhaupt keine Probleme. Im Gegenteil, es war einfach eine Herausforderung, um sich jetzt angesichts des ganzen Komplexes, des Datenkomplexes, also der Rhythmik, der Harmonik und allem, was da vorkommt, etwas vorzustellen, was sich mit diesen neuen Instrumentziffern ausdrücken lässt. Dazu kommt ja auch noch, dass man, ehe man mit der praktischen Ausarbeitung anfängt, sich zunächst einmal so einen Output anguckt, mit einem analysierenden Blick und dann erstmal feststellt, in welcher Weise, in welcher Häufigkeit gewisse Kombinationen vorkommen oder wo bei regelmäßigen Bildungen welche Zahlen besonders häufig in regelmäßigen Gruppen erscheinen. Und dann fällt dann manchmal schon ein, ob es wäre dann schön, wenn das dies und jedes Instrument dann hier machen könnte. Dann blättert man rum, ob diese Bedingung auch im Rest der Partitur sich noch vorfinden lässt. Und, also hat die von hinten ausgesehen sozusagen das ganze Instrumentationsproblem. Heutzutage, vor allem mit der größeren Beweglichkeit, die wir jetzt haben, stellt sich die Frage ganz anders. Wenn ich Streichquartett komponiere, ich nehme einfach mal willkürliches Beispiel, dann kann ich mit vier Instrumenten auskommen. Wenn ich jedes Instrument noch differenzieren will, dann nehme ich hier 2x4 oder 3x4 oder 4x4 oder was weiß ich, um das noch differenzieren zu können, vielleicht mal Strich achten oder sonstige Dinge, die mir für meine Planung wichtig sind. Man muss von vornherein damit rechnen, dass, weil die musikalische Idee ist ja sehr komplex und der Komponist ist normalerweise gewöhnt, mit dieser Komplexität zu leben, solange er ein Stück beschäftigt ist. Er braucht, wenn er die erste Note hinschreibt, ist er noch keine Verantwortung schuldig für die letzte. Hier ja. In diesem sehr distanzierten Sinn, dass die letzte praktisch zusammen mit der ersten auch schon selbstverständlich erscheint. Das ist ein andersartiges Komponieren. Es setzt voraus tatsächlich, dass man das gesamte Musikstück sieht als ein Datenkomplex mit ganz bestimmten Eigenschaften und einen Komplex, der sich, so wie er dann aus dem Computer herausrollt, eignen wird für die Ausarbeitung einzelner derjenigen klanglichen oder spieltechnischen oder sonstigen Idee, mit der man angefangen hat. Auch das ist etwas, was ein bisschen aus der Planung der elektronischen Musik hervorkommt. Weil das, was man heute macht, heute mit dem Computer irgendwelche Klänge da im Computer stehen haben und damit Tokyos hin und her schieben kann, alles das war ja völlig ausgeschlossen, das wäre eine elektronische Musik. Man konnte elektronische Musik eigentlich nur machen, wenn man einen Plan hatte. Und es wurde eigentlich auch seinerzeit in Köln kein Komponist zugelassen, der nicht die Partitur einreichen konnte. Einfach rumgehen, ein bisschen rumspielen, das war nicht erlaubt. Das hätte auch sehr viel Zeit gekostet, denn das Rumspielen war nicht immer sehr fruchtbar. Es gab ja auch nicht viel Apparate, um dran zu spielen. Und da gab es auch ein Arbeitsschema, was eine gewisse Strenge vorfahren lassen. Nein, es ist nicht wahr, dass jeder Komponist mit der Partitur auf einmal in der Studie hereingekommen wäre. Aber doch zumindest wurde die ganze Produktionstechnik auf einer Partitur begründet. Ich erinnere mich noch, ich war eigentlich dann doch in der ersten Zeit der Techniker, sagen wir mal, der Toningenieur für die Komponisten. Und so ein Komponist kam in die Schule morgens rein und sagte, guten Morgen, wie geht's? Also was sollen wir machen, was wollen Sie haben? Und dann sagte der, ich bräuchte ein A. Und ich sagte, wissen Sie, wie viele Herzen das sind? Nee, das wusste ich nicht. Ich wusste das schon. Also ich habe 44 Herz eingestellt, die Tonformen hier. Was machen wir jetzt mit dem Ton? Ich meine, so kommt man auf die Dauer natürlich nicht sehr weit. Da muss schon eine Planung vorausgehen. Und in dieser Art der Planung bin ich jedenfalls, was das betrifft, seit 1943 sozusagen aufgewachsen. Davor kannte ich das als Komponist natürlich nicht. Da fängt man an und hat eine Idee im Kopf. Und auf diese Idee versucht man zielstrebig hinzuarbeiten, wenn man nicht durch den bekannten schöpferischen Winkel von wie die Baumeister abgelenkt sind von seinem ursprünglichen Plan. Jedenfalls ist die ganze Planung bleibt mehr oder weniger unausgesprochen im Kopf. Und außerdem kann man ja dann auch immer mal wieder zurückblättern und gucken, was man schon gemacht hat und wie es weitergehen muss. Das ist eine völlig andere Arbeitsweise. Aber es hat mich eigentlich niemand nichts gehindert, um von dieser Arbeitsweise, mit der wahrscheinlich jeder anfängt, dann umzuschalten auf eine Arbeitsweise, wo eine Planung, eine Gesamtplanung vorliegt. Wobei mit dem Wort Gesamtplanung muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Denn wenn ich jetzt beispielsweise ich gucke da immer hin, sinnvollerweise, wenn da 7 Sektionen, ja wir können das ja anstellen, aber es hilft nicht sehr viel. Wenn man 7 Sektionen sich vorgenommen hat, dann steht natürlich nirgends geschrieben, dass die auch in der Reihenfolge abgespielt werden müssen, wie sie da stehen. Das kann man ja umtauschen. Man kann natürlich auch welche weglassen. Oder man kann sich einfach noch 20 dazu machen und auswählen. oder was ich häufig sogar gemacht habe, ist überhaupt nicht in Lektionen denken, sondern wir das Stück eigentlich am Schreibtisch planen, so wie Sie das gerade gesagt haben. Ich kann sich vorstellen, dieses war ein gesamtes Werk, ich will eine bestimmte Unterteilung haben, Teile sind unterschiedlich kalkuliert, sind auch unterschiedlich lang. Weil hier die Zeilenzahl oben, die 108, die da jetzt steht, die bezieht sich auf sämtliche Sektionen. Jede Sektion hat dann immer die 108, was nicht heißt, dass alle gleich lang sind, denn je nach der Auswahl der Zeitwerte kann das durchaus schwanken, oder zwar ziemlich schwanken, mehr als man auf den ersten Blick denken sollte. Aber man kann natürlich auch sich von vornherein vorstellen, wie man sein Stück gliedern möchte und jetzt gezielt jeweils einen Vorteil nach dem anderen produzieren und jeweils eine Sektion dafür machen. Oder meinetwegen drei oder vier einfach zur Auswahl und sich dann angucken, welche am geeignetsten zu sein scheint. Es ist zum einen Teil eine Art von Rohmaterial. Auf der anderen Seite kann man auch versuchen, in einer solchen Formel oder in einem solchen Datensatz praktisch das ganze Stück enthalten zu sehen und es auch tatsächlich so zu akzeptieren. Mein allererstes Stück, was ich hier komponiert habe, davon habe ich leider keine Aufnahme, da habe ich tatsächlich die Daten, so wie sie herauskamen, so wörtlich wie möglich, einfach in eine Partitur übertragen. Ich habe, glaube ich, 9 Instrumente gewählt, das war in jedem Fall das Einfachste, weil es noch einmal diese 9 Ziffern gab und mit 9 Instrumenten kann man ein schönes Ensemble zusammenstellen. Zumal ja hinter jeder Instrumentziffer auch ganze Akkorde sich verbergen. Also man kann genauso gut ein Akkordinstrument verwenden wie ein Klavier, wie etwa ein Instrument, was nur einen Ton hervorbringt normalerweise, wie man hier eine Flöte. Und die man zwar keine Akkorde spielen kann, aber da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Entweder, dass man die Akkordtöne nacheinander spielt, was in die ganze Sache noch eine gewisse Beweglichkeit hineinbringt, wie das Programm von sich aus so vielleicht nicht mal hätte. Oder man kann auf der anderen Seite natürlich auch sagen, eins bedeutet Hauptinstrument Flöte. Aber zur Flöte habe ich Nebeninstrumente. Und wenn die nicht beschäftigt sind, dann kann ich die benutzen, um den Akkord zu ergänzen. Na, ich meine, die Interpretation kann da tatsächlich ungeheuer weit gehen. Und das ist ein Komponist, das muss der Komponist mit seinem eigenen, ja, mit welcher Instanz. Ich habe hier mal vor einigen Wochen das Wort Moral benutzt, das wurde ich ein bisschen merkwürdig angeguckt, dass das mit Moral zu tun hätte, aber wie man das nennen soll, weiß ich nicht. Es gibt diese ästhetische Instanz, nicht? Mit der man sich verpflichtet fühlt, mit der man arbeitet. Man verbietet sich auch Sachen. Man lässt nicht einfach alles durchgehen. Kunst zeichnet sich auch, wenn sie das sein will, durch eine gewisse Strenge, gewisse Einseitigkeit von einem Werk zum nächsten aus. Also alles dieses, was dann doch die Auswahl einschränkt, das wendet man ja doch beim Komponieren dauernd an, als Regulativ, als Gradmesser, als Kriterium. Und das kann man natürlich auch natürlich von vornherein beschreiben. Ich sage ja, wenn ich so eine Zahlentabelle ausfülle, nicht nur was geschehen soll, sondern ich sage mindestens ebenso sehr, was nicht geschehen soll oder nicht geschehen kann. Was ausgeschlossen ist von vornherein. Wenn man das von beiden Seiten sieht, dann kriegt sowas noch eine andere Vielperspektive. Ja, sollen wir noch was über die Harmonik sagen? Ich meine, das ist eigentlich ziemlich komplex. Und ich habe seinerzeit eigentlich nur ganz kurz erläutert, was die Harmonik tut. Können wir spaßeshalber noch mal hier irgendeine Passage reingucken, um zu sehen, wie das eigentlich so aussieht. Kann ich das gut sehen? So, ja, glaube ich schon. Weil die Rhythmik und all die Sachen, die brauchen Sie diesem Augenblick ja nicht zu interessieren. Es geht ja jetzt eigentlich nur darum, was wir jetzt in der Harmonik sehen. Nicht? Das wird hier geregelt, in diesem Augenblick, mit dem Prozess 3, wenn Sie das erkennen können. Dass das Stück mit C anfängt, ist Zufall. Es ist nicht so, dass alle Stücke mit C anfangen, das ist Zufallszahl natürlich. Ne? Die harmonischen Steuergrößen weiß nicht, ob Sie die gerade beachtet haben, waren 1,3 und 1,4. Das heißt, einmal aus kleiner Sekunde und kleiner Terz und aus kleiner Sekunde und großer Terz zusammengesetzt. Diese beiden Zahlenpaare dürfen auch identisch sein. Das ist einfach ganz, was man haben will. Infolgedessen gibt es hier zunächst mal Einzeltöne. Das sind diese 0,0, also sozusagen eine anlaufende, anrollende Figur von Vorschlagnoten. Und da sehen Sie deutlich dieses System C, Cis. Ist das richtig? Sehe ich, das ist ein E oder das ist ein F? Ja, das ist ein F. Also eine große Terz. Und dann setze ich hinterher mit E, Gis und A wieder die große Terz, aber diesmal große Terz erst und die kleine Sekunde dann hinterher. Und so läuft das. Und dieses Sternchen deutet an, dass innerhalb einer solchen Gruppe keine Tonwiederholung vorkommt. Jedenfalls nicht bei den unregelmäßigen Formationen. Wenn wir hier statt 3 eine andere, das können wir hier vielleicht gerade mal gucken, wo das vorkommt in der Harmonik. Die 1, das ist ganz schön in der vierten. Das kann ich nun so nicht rausholen, da müssen wir hier einfach runterfahren und gucken, ob wir irgendwo in die vierte. Das ist die 4, ja. Sektion kommen. Da sehen Sie größere Komplexe. Komischerweise auch wieder C. Was ist denn los? C, C ist E und dann F ist. Das ist beunruhigt. Nein, beunruhigt bin ich, aber das wundert mich eben. Okay, eine zweite Gruppe E ist A, die bilden dann zusammen 5er Akkorde. Sehen also die ersten 6 Töne haben dann zwei solcher Dreitongruppen. Dann kommt die nächste Gruppe Fis, G und H, hier nur als B geschrieben, weil das auch für englisch lesende Leute lesbar sein muss, sein soll. Das sind erst 9 Töne und dann hört die Gruppe bereits auf und das kommt, weil der nächste Akkord aus 4 Tönen bestehen soll. Wir brachten uns gerade schon, wie so ein Programm mit der ganzen Formentwicklung umgeht. Und ich sagte, das geht so fadenförmig für jeden Parameter. Das heißt aber auch, dass die Parameter in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet werden. Darauf hat der Komponist hier keinen Einfluss. Bei Projekt 2 ja. Da gibt der Komponist eine welche Reihenfolge, der Computer die Parameter bearbeitet, sodass er sich bei jedem folgenden Parameter auf den bereits bestehenden beziehen kann. Das gibt natürlich doch eine Menge Abhängigkeiten. Das ist also hier nicht so. Die Parameter werden genau in der Reihenfolge berechnet, wie sie auch hier auf dem Schirm stehen. Und das heißt, dass der dauernde Parameter bereits bestimmt hat, hier ausgewählt hat, bei dieser Zeitgröße, dass ein viertöniger Akkord kommen soll. Also die Zahl 4 ist hier zunächst gegeben vorweg. Das hätte den Vorrat, also die ganze 12-Tonreihe überschritten um einen Ton und in den Fällen, so ist das nur einmal hier geregelt, wird die Reihenentwicklung einfach abgebrochen. Das hindert aber nicht das Zustandekommen von vollständigen 12-Tonreihen. Und gerade hier, wo wir drauf gucken, lässt sich das dann schwer beweisen. Wenn ich hier zum Beispiel sehe, in dieser Gruppe hier, 3, 6, 8, und nochmal 4 sind 12. Das kommt also durchweg, ja, durchaus hier eine vollständige 12-Tonreihe zustande. Und wenn Sie genau hingucken, dann sehen Sie auch, dass sich da tatsächlich kein Ton drin wiederholt. Und das ist ja auch kein Problem, das so zu regeln. Dagegen am Anfang, wo wir die Steuergröße oder die Prozesszahl 3 hatten, da werden die solche Reihenentwicklungen sehr viel eher abgebrochen, wenn ich mich nicht irre, bereits nach 6 Tönen. Na, das ist hier bei diesen Einzeltönen ja sehr gut zu sehen. Es gibt 6 Einzeltöne und dann fängt bereits die nächste an. Da haben wir 2 gehabt, danach kommen 5, das hätte den Umfang von 6 bereits überschritten, also wird einfach die Entwicklung abgebrochen. Was daraus zu schließen ist, ich habe das schon erwähnt, ist, dass es hier sich nicht um eine Zwölftonmusik im Schönbergschen Sinne handelt, sondern die 12 Töne einerseits dazu benutzt werden, weil man überhaupt für diese Instrumentaldarstellung Tonhöhen braucht. Und zweitens doch so, dass ihnen eine Struktur innewohnt, die auf Intervallen beruht. Und dieser Intervallgehalt, der bleibt natürlich ganz und gar konstant, solange diese Intervallkonstellation auf dem Eingabeschirm nicht verändert wird. Wenn man das nicht will, und ich erinnere mich, ich habe ein Stück komponiert, wo jeder einzelne Formteil, das waren keine Sätze, sondern einfach Formteil, wo jeder Formteil durch einen anderen Intervallgehalt charakterisiert war. Ja, das lässt sich hier in einem Zuge schon nicht mehr machen. weil man könnte dieses Programm dahingehend erweitern, das wäre keine allzu große Mühe. Ich sehe direkt dafür eigentlich keinen großen Anlass. Denn man kann natürlich statt 7 Sektionen in einem Buch, kann man 7 Sektionen 1 für 1 komponieren. Abdrucken lassen, ausrechnen lassen, zumal wenn es sich nur um so eine kleine Änderung handelt, wie die Angabe der Intervalle, die die Harmonik steuern. Und dann kriegt man doch, sagen wir mal, eher sekundhaltige oder terzhaltige oder quarthaltige Harmonik, die dann auch nach einem derartigen Algorithmus berechnet wird. Dagegen will ich mal eben auch demonstrieren, eine harmonische Entwicklung, die nicht auf der Unregelmäßigkeit, sondern auf der Regelmäßigkeit beruht. Wo haben wir sie hier? Zum Beispiel 7 ist so ein Extremfall. Diese Zahlen, die kommen nicht richtig hier. Das ist merkwürdig. Das müssen wir auch mal gucken. Okay, also. Das wäre also beispielsweise die 5. Green. Jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter runterfahren. Also hier etwa. Ja. Aufziehen. Ja. So. Da kommt dann beispielsweise etwas zustande wie das, was Sie hier sehen. Das ist eine Dreitongruppe, die sich die ganze Zeit über, das ist F, E und C, die einfach als Dreitongruppe wiederholt wird, quer über die verschiedenen Akkordgrößen hinweggeht. Für die regelmäßigen harmonischen Form gibt es verschiedene Rezepte. Dies ist eines dieser Rezepte. So etwas kann bei der Auswertung hinterher auf Probleme stoßen, kann aber auch ganz besonders reizvoll sein. Man kann das ja auf die verschiedenartigste Weise hinterher interpretatorisch ausdeuten. Wozu man jedenfalls gezwungen wird, ist, mit diesem Dreitonvorrat im Haus zu halten, über diese ganze Passage von da bis dahin. Es gibt auch andere, ich hoffe, dass ich hier ein Beispiel finde, ja, hier vorab, hier nach dieser Fermate, da sehen Sie, dass sämtliche Akkorde mit demselben Ton anfangen. Fangen alle mit E an, auch das unterste, auch wenn es komisch aussieht.
Das heißt dann, das
B sind E. Oh nee, ich irre mich. Der sieht nur so aus, dass es dieselben Dreitongruppen. Nee, das ist ein anderer. Ich meine so etwas. Nee, auch nicht? Ja, es kommt nicht immer alles vor, weil... ich will mal was anderes machen. Dann machen wir mal hier einfach eine andere Schlagzahl, rechne das nochmal aus. Es ist immer noch, und dies hat sich ja nicht geändert, ne. Und produzieren das normal und gucken, ob wir dann mehr Glück haben. Dann das rauskommt, was ich sehen will. Schon 6, hier ist 5. Es sei denn, ja, was ich sagen, eigentlich zeigen wollte, warum ich das hier nicht finde, mag ich nicht gut. Es ist eine Formation, wobei jeweils der erste Ton in so einem Akkord, der ganz links steht, immer der gleiche ist, aber immer anders nach rechts hin ergänzt wird, je nachdem, welche der Transpositionen gewählt werden. Und damit kann man auch ganz eigenartige Sachen machen. Das kommt hier nicht raus. Es sind immer diese... Moment. Hier haben wir so ein Beispiel. Doch, hier ist es richtig. Nee, ist nicht wahr. Weil das mit Eis, mit A, mit Eis. Nee, das ist einfach eine... Also, das ist eine andere Art der Formation. Ja, nun, nach den paar merkwürdigen Sachen, die wir gesehen haben, auch mit den Zahlen, bin ich nicht sicher, ob die... auch andere Parameter von diesen Auswirkungen von Windows 2000 beeinflusst werden, sodass irgendwelche Sachen anders herauskommen, als sie eigentlich müssen. Insofern wäre es schon wünschenswert, das Programm in seiner absolut korrekten Form hier zu demonstrieren. Gut, wenn das ehrlich geht, ich habe keine Zeit für ihn. Jedenfalls die regelmäßigen Bildungen hatte ich von vornherein das Bedürfnis, sie in unterschiedlicher Weise auszuarbeiten, denn was heißt regelmäßig hier in der Harmonik? Ein Zeitwerk kann ich wiederholen. Ich kann auch eine Zwölftonreihe wiederholen, das ist auch das Mindeste, immer die gleiche Zwölftonreihe. Aber die wird in dem Sinne nicht eigentlich als Wiederholung so sehr bemerkt, also es wäre ein sehr schwacher Fall von Wiederholung. Ein starker Fall, stärkerer Fall ist von einer Sechstongruppe, die wiederholt wird. Das kommt tatsächlich vor. Noch stärker ist, wenn eine Dreitongruppe wiederholt wird. Ein starker Fall ist auch, sagen wir mal, wenn immer der Anfangston gleich bleibt, sodass also ein Acht- und Orgelpunkt entsteht. So kann man es sehen, braucht man nicht. Man kann es auch anders machen. Jedenfalls kriegt man dann so einen vorherrschenden Ton, der dann irgendwann durch einen anderen dann wieder vorherrschenden Ton abgelöst wird. Also das ist das, was man hier über die Harmonik sagen kann. Weil man könnte sich natürlich beispielsweise vorstellen, also man würde mit Klängen arbeiten, die kann man nicht direkt über diesem Programm verknüpfen. Aber es wäre ja denkbar, dass jemand Klänge produziert hat und die mit Pro Tools oder einem derartigen Programm, also einen Wave Editor zusammenbauen will und dafür doch eine Partitur braucht, wenn er das nicht einfach so nach Staunen zu machen will. Ich erzählte, glaube ich, schon von einem holländischen Kollegen, der auf diese Weise ein sehr schönes elektronisches Stück gemacht hat und hat die Partitur eigentlich hier mit Projekt 1 produziert. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, beispielsweise, angenommen, es trifft sich zufällig, dass man 12 verschiedene Klänge hat oder auch Klänge doch in verschiedenen Tonstufen produzieren kann. Gut, die sind dann immer 12, das ist ein bisschen blöd, da braucht man das vielleicht nicht mehr. Aber jedenfalls kann man dann natürlich diese Tonnamen auch für solche Experimente benutzen. Übrigens, ich erwähnte da schon kürzlich, da war eine Frage gewesen, dass in Punkt 2 die Anzahl der Töne pro Oktav variabel ist. Das heißt von 1 bis 99. Da kann man dann also viel direkter sich auf so etwas einlassen. Ja, interessant ist auch vielleicht, ich erwähnte schon ganz kurz, dass man die Registerziffern doch in unterschiedlicher Weise benutzen kann. Sei es tatsächlich für Oktavlage, unser Tonsystem oder typische Register für ein bestimmtes Instrument. Natürlich sind solche Register auf dem Instrument dann doch kleiner. Weil es gibt Instrumente, die können kaum mehr als 2 Oktaven, 3 Oktaven kommt sehr häufig vor, mehr als 3 Oktaven ist schon wieder etwas seltener. Also man hat ja nicht so eine große Auswahl wie etwa auf dem Klavier oder auf der Orgel. Aber dann hat man also vielleicht kleinere Register. Ich habe mich damit dann geholfen. Ich wollte, sagen wir mal, ein bestimmtes Instrument, ich wollte gerne mit 4 verschiedenen Registern arbeiten, egal welches Instrument. Jetzt kriege ich ein Instrument, das kann beispielsweise, soll ich sagen, 30 verschiedene Töne produzieren. Dann teile ich 30 durch 4, das ist dann nun mal 7 mal 8. Dann kriege ich also solche Tongruppen, in die der ganze Bereich des Instruments zerlegt werden kann. Töne, die da rausfallen, ja, die fallen dann eben heraus, aber dann liegt doch jedenfalls die meisten Töne in dem Register, das man haben will. Man kann nicht einfach auf die Tonhöhe da verzichten, obwohl man auch das natürlich tun könnte. Das würde mir, glaube ich, nicht so mal einleuchten. Naja, das ist eine Möglichkeit. Unter einer Registerziffer kann man sich ein Ensemble vorstellen. Man kann in einem solchen Ensemble wieder Haupt- und Nebeninstrumente unterscheiden. Man kann sogar selbst die Folge der Registerziffer noch in die Komposition einbeziehen, indem man sagt, die Folge der Register, ja, ich rede über Register, 1, 2, dasselbe gilt natürlich für die Instrumentsnummern, 1, 2 ist was anderes wie 1, 3. Weil ich kann daran eine Bedeutung verbinden. Ich kann sozusagen eine weitergehende Idee verschlüsseln, indem ich als Schlüssel solche Zahlkombinationen verwende. Worum es mir eigentlich geht dabei, ist Folgendes. Das ist eigentlich der Kern der Sache, den wollte ich doch vielleicht einmal noch zusammenfassen. Projekt 1 beruht nicht auf der Idee eines Baukastens, sondern auf der Idee einer Gesamtkonzeption. Die Gesamtkonzeption sagt, dass mit Absicht, das galt für mich, als ich das Programm schrieb, und das gilt für jeden, der mit dem Programm arbeitet, für andere natürlich nicht, mit dieser Absicht alle Daten eines Parameters, aber auch die Art und Weise, wie die Parameter sich aufeinander beziehen, die acht Wege sich unregelmäßige und regelmäßige Vorgänge voneinander unterscheiden. Alles das hat miteinander zu tun, verdankt sich einer Gesamtkonzeption, die eigentlich hier zum Ausdruck kommen soll. Wenn man diese Gesamtkonzeption absolut nicht unterscheiden kann und sie für Unsinn hält oder nicht mit seiner eigenen Persönlichkeit vereinbaren kann, okay. Aber ich musste der Vollständigkeit halber ergänzen, diese Gesamtkonzeption, die liegt tatsächlich vor, sodass sich alles das aufeinander bezieht. Und die soll eigentlich, nach meiner Vorstellung, aber das ist wirklich dann nur meine Vorstellung, eigentlich erhalten bleiben. Alles, jede Freiheit, die diese die Idee des Zusammenhangs aller dieser Dinge, des bewussten und auch noch durch den Komponisten spezifizierten Zusammenhangs, ist, alles das, was diesen Zusammenhang respektiert, ist erlaubt. Alles das, was diesen Zusammenhang zerstört, ist in meinen Augen illegal. Aber hindern kann ich natürlich nicht. Und da habe ich auch schon die merkwürdigsten Sachen mitgemacht mit anderen Komponisten, die gearbeitet haben. Manche, die sich außerordentliche Freiheiten erlauben, die nehmen die erste Zeile und dann die elfte, die zwölfte Zeile und dann danach die siebte Zeile und bauen die ganze Geschichte in irgendeiner Weise um, weil denke ich mir, ja, das kann man ja auch ohne das Programm eigentlich machen. Was soll das eigentlich? Also ich finde das eigentlich, ich bin damit eigentlich nicht einverstanden, aber wenn ein Komponist das macht, dann macht er das. Also soll dann bloß hinterher nicht sagen, dass er das mit Projekt 1 gemacht hat. Denn Projekt 1 war es dann doch nicht mehr. Und diese Vorstellung einer Gesamtkonzeption, die zieht sich tatsächlich durch alles hin. Weil ich denke etwa an meine Arbeit im elektronischen Studio. Ich sagte schon, man muss einen Plan machen, anders kann man mit einem Sinuston-Rauschen-Filterstudio, Tonbandstudio nicht machen, obwohl man ja sehr schöne Sachen machen kann. Es sind in der Kölner Studio sehr unterschiedliche und sehr schöne und auch eindrucksvolle Stücke entstanden, von denen man nachträglich kaum denken sollte, dass man mit so wenig Apparaten nicht auskommen müsste. Da gab es, wie ich schon sagte, auch vorher eine Konzeption, die sich in Form einer Partitur äußerte. Und wenn es nur ein Zettel war, auf dem die Frequenzen standen und die Dauern und die Amplituden der einzelnen Teiltöne, das musste man mindestens haben, um jedenfalls das Klangmaterial produzieren zu können. Oder die Filterbereiche, die aus dem meisten Rauschen rausgefiltert werden sollten. Oder Ringmodulatoren, die über Frequenzen Steuersignale und so etwas. Aber dennoch, in dem Augenblick, wo man dann so einen Klang produziert hat und dann anfängt mit dem Klang etwas zu tun. Dann sieht man plötzlich weitergehende Konsequenzen, die in der ursprünglichen Konzeption nicht enthalten waren. Ich erinnere mich noch, das ist eine ganz kleine Geschichte, das handelt sich um Stockhausen, ich glaube es war während der Produktion von Gesang der Jünglinge. Stockhausen war ja doch, ist doch mit sozusagen einer der Vaterfiguren, wenn man so will, der seriellen Musik. Und da war die seriellen Prinzipien waren doch außerordentlich wichtig und sollten auch eingehalten werden. Und vor allem, wenn man schon ein ganzes Stück basiert auf dem Verhältnis von Einsatzabständen, also was rhythmisch aufeinander folgt und auch was Dauern, wie sich solche Klangereignisse dann überlagern, wenn das alles seriell geregelt ist dann, und man darin auch einen Sinn sieht und seine ganze kompositorische Fantasie auf den Umgang mit diesem Material eingerichtet hat, dann ist es durchaus sinnvoll, sich auch daran zu halten. Zumindest mit dieser Absicht an die Arbeit zu gehen, sagen wir mal so. Und dann erzähle ich mich doch, wie der Stockhausen, der erste war, der plötzlich sagte, nein, ich denke, dieser Klang ist zwar länger, als er in der Partitur sein dürfte, aber ich will ihn so lange lassen. Ich sehe nicht ein, warum ich ihn abschneiden soll. Jeder Klang soll eigentlich seine eigene Zeit haben. Weil das ist authentisch, was ich Ihnen erzähle, also als Randbemerkung oder Fußnote zur Musikgeschichte meinetwegen. Mein Stockhausen selber hat sich ganz sicher in allen seinen vielen Schriften über solche Probleme selber auch geäußert. Aber mir fiel das damals auf. Es ging, glaube ich, vor allem darum, dass im Gesang der Jünglinge diese Knabenstimme vorkam. Woran sich übrigens typischerweise noch eine andere kleine Anekdote heftet, die ich bei Gelegenheit gerne erzähle. Denn die Techniker, die bei uns ein- und ausgingen aus dem Messdienst, die kriegten das natürlich immer mit, was wir so machten. Und vor allem die Apparate, die wir benutzen durften, das waren abgewegte Stücke aus dem Messdienst. Sie hatten sich ein flottes Filter inzwischen gekauft und das abgedankte Filter, das durften wir dann benutzen. Nicht, dass es filterlich in Ordnung gewesen wäre, aber das war der normale Lauf der Dinge natürlich. Und die kannten also unseren Laden sehr gut und hatten auch einen Respekt vor dem, was wir machten, obwohl sie wahrscheinlich mit der Musik nicht sehr viel anfangen konnten. Und als dieser Gesang der Jünglinge angefangen wurde und der Knabe zum ersten Mal angetreten war für seine Aufnahmen, war wieder weg. Stockhausen war dabei, Tonbänder zu schneiden. Da kam so Techniker durch den Schneideraum und hörte da diese Gesangsstimme und sagte, das ist toll, das haben sie auch elektronisch gemacht. Natürlich, sagte Stockhausen. Und dann ging der Techniker weiter. Den Respekt hat er mitgebracht und den hat er wahrscheinlich sehr ledig breit. Irgendwann wird sich davon rumgesprochen haben, dass das ein menschlicher Junge gewesen ist, aber das traute man uns ohne weiteres zu. Das versucht man auch wieder gewesen. Und aber da kam natürlich vor allem das Problem, ja, was sollte der Junge singen? Der hatte ja keine Noten. Sondern er kriegte so eine Linie. Wir haben das vielleicht irgendwo in einer Konzentration mal gesehen, mit ungefähren Tonhöheneindeutungen und mit den Silben darunter, die dazu gesungen werden sollten. Selbst für einen ganz musikalischen Jungen war das nicht ganz einfach, das so etwa im Sinne von Stockhausen direkt zu produzieren. Also um das zu vereinfachen, haben wir das vorher aus Singerstimmen produziert und geschnitten und ihm vorgespielt. Diese vollmütige Tonfolge, der sollte er nicht versuchen nachzusehen. Na, das hat er dann gemacht. 5-mal, 10-mal, 20-mal, so oft wie Stockhausen das wollte. Erst 20-mal zur Probe und dann auch 20-mal mitgeschnitten und dann aus den 20 noch die beste Version rauszuschneiden. Und dann stellte sich heraus, dass die Version, die eigentlich musikalisch akzeptabelste war, aus dem einfachen Grunde, weil vielleicht die Tonhöhenverhältnisse am besten getroffen war. Denn der Junge wusste nicht nur die Tonhöhen ungefähr treffen, das war schon eigentlich der Sinn der Sache in seinem seriell komponierten Stück, sondern auch die Dauer. Die waren die auch seriell organisiert. Der Junge hat davon eine Menge gelernt. Und die beste Version wurde dann genommen, auch wenn sie hinten so eine halbe Sekunde zu lang war.
Wie verträgt sich jetzt das Serielle mit der grafischen Notation? Das verstehe ich nicht ganz. Die ja nur sehr viel Freiheit und Interpretationsraum ist.
Ja, die grafische Darstellung. Ja. Das ist eine gute Frage. Denn warum hat er nicht direkte Noten geschrieben? Denn der Junge konnte ja Noten lesen. Das nehme ich an. Das weiß ich nicht, weil er das konnte. Er hatte eine sehr schöne Stimme, das war auch der Grund. Na, er sang in irgendeinem Chor natürlich. Und Stockhausen hat sich an den Chorleiter gewendet und gefragt, hast du da nicht mal jemanden, der mich sowas machen kann und so? Ich nehme an, dass die Tonhöhen, die da gesungen werden sollten, nicht direkt dem temporierten System entnommen worden waren. Sondern sich in einem bestimmten Frequenzbereich, so ähnlich, was ich da später bisher auch gemacht habe, dass in einem bestimmten Frequenzbereich, der ausgeführt werden sollte, die Tonhöhen bewegten. Und vielleicht, dass Stockhausen es einfacher auch fand, so ungefähre Tonhöhen singen zu lassen, anstatt genau angegebene Tonhöhen, wie das in der Notenschrift der Fall gewesen wäre. Ich kann es nicht mehr auswendig sagen, was da wirklich der Beweggrund dafür gewesen ist. Ich erinnere, es gibt ein ganzes Stück von, das fällt mir nur bei dieser Gelegenheit ein, ich weiß nicht, wie häufig das vorkommt, dass man für Sänger so Striche malt, statt Noten vorschreibt. Sind Ihnen wesentliche Beispiele dafür bekannt? Also ich denke etwa an Hans G. Helms, den Schriftsteller, der eine Reihe von Stücken komponiert hat, Gesangsstücke, die ausgezeichneten Aufführungen auf Folie, auf Tonband. Und die sind alle mit dieser angedeuteten Notation gemacht. Wenn man das hört, dann denkt man nicht daran. Und die Sänger waren also mehr oder weniger frei, doch eine Tonhöhe zu treffen, von der sie meinten, dass sie ungefähr der Höhe dieses Striches in dieser grafischen Partitur entsprachen. Das klingt zauberhaft. Und es viel einfacher zu sehen. Es gibt keine falschen Töne mehr. Aber davon, jedenfalls von solchen Erfahrungen, da gibt es noch eine ganze Menge. Und mir selber ist das dann genauso wie erfahren, wenn man dann schließlich doch all die Vorschriften, die man vorher in der Idee hat, aufgeschrieben hat, mitgenommen hat, als Aufzeichnung im Studium, die dann pünktlich auszuführen und daraus ein Stück zusammenzusetzen. Weil letzten Endes doch der Komponist, nehme ich an, mir geht es ein bisschen so, anderen wahrscheinlich auch, dass man in der Vorarbeit, die man leistet und in der Weise, wie alle Daten aufeinander bezogen sind. Man hat lange genug darüber nachgedacht, dass man letzten Endes doch den Sinn des Musikstückes in diesem Verhältnisgröße sieht, in dem, was man doch alles zusammengedacht und angeordnet hat. Worin soll denn für den Komponisten der Sinn sonst bestehen? Er kann auch zum Lobe Gottes komponieren, außerdem noch. Aber zunächst mal muss auch die Harmonie drin stimmen. Bei Heiden war das auch schon so. Naja. Und dann stellt sich da doch heraus, dass gewisse Vorstellungen, erstens mal hat man sich nicht alles ganz konkret vorgestellt und auch nicht gemeint, dass man das muss. Denn wenn man weiß aus Erfahrung, was man tut, weiß man, macht man noch Experimente vor im Studio und aus diesem Fundus von Erkenntnissen und Wahrnehmungen baut man dann seine Idee und alle Einzelheiten, die dazu dienen, die Idee auszuführen. Dennoch übersieht man etwas. Irgendetwas fällt dann doch leise aus. Der Impulsgenerator, die Impulstonhöhe ist ja gerade ein bisschen niedriger, als man sich doch gerade vorgestellt hat. Die Lautheit reicht dann nicht ganz hin, mehr als nur die BG, nicht, da gibt es Zerrungen. Also, das ist ein lächerliches kleines Beispiel. Es sind unzählige solche Umstände, die dann ein bisschen anders ausfallen und dann ein direktes Interpretieren im Studio erfordern, um die Sache ohne Verletzung der Partitur natürlich, denn daran fühlt man sich doch mehr oder weniger gebunden, die Sache über die Bühne zu bringen. Und mit dieser Erfahrung eigentlich, die steckt ja auch mit drin. Ich muss also dieses Programm spielen. Ich kann nicht einfach hinterher gehen, auf den Knopf drücken und das als Streichquartett oder als Symphonieorchester oder auf sonst irgendeine Weise hören, denn dafür habe ich von meinem eigenen Kenntnis als Komponist viel zu wenig hineinstecken können. Ich weiß natürlich viel, viel mehr als das Programm oder was ich dem Programm beschreiben kann. Die brauchen ja bloß nur jemanden auf der Straße nach dem Weg zu fragen. Dann sehen Sie, wie schwer das ist. Der weiß ganz genau, wo es hingeht, aber er gibt überhaupt die falsche Antwort, weil er einfach seine Vorstellung nicht richtig ausdrücken kann. Und links sagt schon rechts. Ja, er meint rechts, aber nach links. Viele Dinge sind wirklich schwer in Worte zu bringen. Und noch viel schwieriger in einem Algorithmus, der dann auch noch absolut funktionieren muss. Das Programm darf nicht einstürzen. Ich weiß nicht, was alles.
Wie viele Programmzahlen sind dieser Kernalgorithmus in diesem Programm? Man ist die ganze Oberfläche und alles nicht berücksichtigt.
Das ursprüngliche Programm, das mag ungefähr lang gewesen sein, das hängt noch die Schriftgröße an. Die Werte gucke ich mit 8 Punkten oder so, das ist natürlich nicht sehr viel. 10 Seiten oder was. Aber das betrifft dann tatsächlich nur den eigentlichen Kern, also die Berechnung der einzelnen Parameter. Wenn Sie die ganzen Ausgabedinge und so weiter und einlesen und Druckerbefehle und so, da kommt natürlich noch weiter Schwung dazu. Und jetzt, was hier noch alles dahinter steckt, etwa für die Horizontalisierung und so weiter, das ist natürlich noch ein ganzer Schwung. Und vor allem, was jetzt noch Windows dazu gemacht hat. Und für die ganze Schirmsteuerung, das sind jetzt plötzlich 8 dB, ja nicht mehr 10 Zeilen ASCII-Text. Ne? 10 Seiten. Was hatten wir gerade? Bei der Harmonika haben wir stehen geblieben. Meine Herren, meine Damen, wenn Sie noch da noch irgendwo nachlassen wollen, noch weiter bohren, was ich weiß, würde ich Ihnen gerne sagen.
Vielleicht wäre es auch interessant, schon mal so ein bisschen zu erörtern, wer damit was machen will, weil dann kann man auch irgendwie abschätzen, wie viele Arbeitsplätze oder so man einrichten muss oder wie man das zeitlich organisiert und so weiter. Was sind da Pi mal schon?
Eine gute Anregung. Wer möchte jemand versuchen, damit in irgendeiner Weise zu experimentieren? Ich muss dazu noch eben sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit des Papier der Ausgabe mit den Zahlentabellen, so wie wir sie hier sehen. Und das kann man dann praktisch entweder realisieren mit Papier und Bleistift, mit Notpapier, oder man kann natürlich die Daten für irgendeine andere Sache benutzen. Das sind eine Dinge. Zweitens gibt es auch noch Ausgaben, ich habe das schon angedeutet, ich kann das nochmal eben hier einblenden. Dass man die Partitur auch darstellen kann unter Play als MIDI-Datei, da muss man bloß eben Dateinamen angeben. Also ich mache mal irgendwas und dann geht's los. Wahrscheinlich habe ich irgendwo, hier müssen natürlich Dezimalzahlen dafür stehen, Akkumulation ist auch erforderlich, Dezimalzahlen, ja, warum die weggehen, das ist mir Rätsel. Ich fürchte, dass sich das auch auf den ganzen Rest auswirkt. Ich mache da nochmal einen Namen. Und dann kommt eine Datei heraus, das ist das Standard MIDI-File nicht, aber es entsteht gleichzeitig, also wenn Sie auf das Verzeichnis schauen, dann sehen Sie ein X.MID-Datei. Das ist dann die eigentliche MIDI-Datei, mit der Sie ein MIDI-Gerät steuern können. Ja, dieses Unsinn mit den Nullen hier, und das ist, wie Sie wahrscheinlich wissen, ist die erste Null, ist der Zeitpunkt des Einsatzes, und die zweite Null ist die Dauer. Und das kann natürlich nicht die ganze Zeit Null sein. Dies sind die Tonhöhenbezeichnungen und die restlichen, das muss wohl die Lautstärke sein, die hier nicht in der Weise angegeben ist wie in dem MIDI-File. Im MIDI-File wird dann tatsächlich der normale Lautstärkenbereich in entsprechend viele Teile eingeteilt. Also es ist möglich, eine solche MIDI-Ausgabe zu erzeugen. Was auch möglich ist, ist ein für C-Sound jemand, machen wir mal C dafür. Was ist das denn? Macht ja nichts. Man weiß, was alles schon wieder schiefgegangen ist. Ja, ich, wie gesagt, bei mir zu Hause habe ich diese Fehler nicht, da geht alles am Schnürchen. Es tut mir leid, dass ich das nicht ganz so hier eben präsentieren kann, wie es eigentlich nötig wäre. Da müsste ich, und auf dem Desktop, oh ja, das ist egal, wo der steht, also ich mache mal einfach irgendetwas, das sollte eigentlich ausreichen. Dann gibt es einen Runtimer. Ja, das muss eigentlich ein Score-File muss dabei rauskommen.
Sie haben es unter Windows 98, ja.
Bitte?
Sie haben es unter Windows 98.
Ja, ja.
Und da läuft es.
Ja. Ja, absolut. Da kommt auch, da kommt tatsächlich die Datei raus, weil C-Sound wird, das ist ja eine ASCII-Datei sowieso, und die kann man dann mit einem entsprechenden Orchester-File kombinieren und dann realisieren lassen von C-Sound eben, oder Wind-Sound, wie das heißt. Und dasselbe gilt dann für das letzte Thema, weil ich weiß nicht, ob ein Thema-Apparat hier ist, haben Sie wahrscheinlich nicht. Gut, dann spielt es keine Rolle. Die Datei sieht praktisch genauso aus, also bloß ein paar Schleifen vertauscht. Und es gibt Komponisten, die sehr gern mit Thema, also mit diesem Real-Time Sound Processor, dann Klänge machen. Die muss man aber natürlich auch auf einer sehr lustigen. Habt ihr das jemals gesehen, das Klima-Zeug?
Ja.
Das gibt eine sehr lustige, ja, so, kennen Sie die Benutzeroberfläche, wo so die Apparate miteinander kombiniert und da kann man sich also seine Klänge definieren. Und wenn man dazu eine Partitur braucht, dann kann man etwa das hier von Projekt 1 einlesen, das ist daraufhin gemacht und es gibt Leute, die arbeiten mit der Welt. Und natürlich in der Beziehung ist das Programm erweiterungsfähig. Die Datenausgabe kann praktisch in jedes andere Format umgerechnet werden, wenn das sein muss. Mehr habe ich bisher nicht eingeschlossen, aber da ist natürlich noch mehr denkbar. Also ich wiederhole die Frage. Hat irgendjemand Lust, damit ich brauche nicht zu, niemand braucht sich zu irgendetwas zu verpflichten, aber wie Herr Rutzweiler das richtig sagte, möglicherweise müssen wir hier unsere Apparaturen darauf einrichten, dass es dafür einen Arbeitsplatz gibt, dass möglicherweise das richtig unter Windows 98 laufen kann und so weiter und so weiter. Also es hat Konsequenzen praktisch.
Nee, ich will gerne mit experimentieren, aber ich kann das auch gerne zu Hause machen.
Oder hat irgendjemand einen passenden Laptop, auf dem man das...
Im Internet zum Runterladen? Haben Sie das Programm auf Ihrer Seite irgendwie zum...
Ja, ich hab's auf der CD.
Ja.
Dann einfach installiert, wenn jemand einen passenden Laptop hat, dann kann es installiert.
Ja. Die CD können wir ja hier lassen im Studio, die neue Version, die Sie jetzt haben.
Ja.
Dann kann das
installieren. Die neue unterscheidet sich also, wie wir jetzt sehen, eigentlich nur dadurch, dass das Schirmbild an einigen Stellen verbessert ist. Denn die übrigen Fehler, die sind hier zunächst noch geblieben und ich fürchte, dass es doch gewisse Inkompatibilitäten zu tun hat, wenn das so falsch ist.
Vielleicht sollte man nochmal unter Windows 3000, ich weiß nicht, wie das in Visual Basic ist, aber Das wird ja quasi nochmal kompiliert, nicht?
Ja, das kann man machen, vorausgesetzt, dass wir hier unter Windows 2000 System haben. Das müssen wir das auch erst noch ganz so weit installieren. Gut, das kann man ja machen.
Naja.
Aber ich bin nicht sicher, dass ich das mit habe. Es kann sein, dass ich bei mir habe. Aber wir müssen sich mal
zu Hause kosten. Wie ist das mit der Lizenz? In Ihrer Software, ist das denn für Sie in Ordnung, wenn das zum Beispiel ein Student hier sich kopiert oder soll das nur auf Rechnern sein, die jetzt hier laufen? Dann kann man das ja einfach machen. Das wäre
Ich habe keine Probleme. Das ist der Punkt. Also, entweder das, was ich hier dann Arbeitsplatz oder das mit dem Laptop oder sowas, weiß ich. Ja, und wenn es sein muss, wenn ich es habe, dann kann ich auch das ganze Visual Basic System mitbringen, das kann man installieren und dann kann man es natürlich auf die Stelle nochmal kompilieren.
Das wäre vielleicht geschätzt, dass Sie haben ja eigentlich keinen Visual Basic Compiler dazu installiert.
Nee.
Wüsste ich jedenfalls nicht. Das ist so eine Art rudimentäres System, weil es relativ wenig benutzt wird.
Was hätten Sie sonst? Delphi oder C++?
Also auf Windows weiß ich es noch nicht. Wir haben natürlich Windows-Maschinen, also natürlich alle möglichen Programmiersprachen ausgebaut.
Ja, ja.
Ob hier irgendwas drauf ist, wage ich zu bezweifeln, weil das, wie gesagt. Ah ja, Delphi 6, ich weiß nicht.
Delphi 6.
Ich kenne es nicht, welche Version
ja, ist das. Ja, also leider habe ich das Programm nicht in Delphi geschrieben.
Und ich meine mal, es gibt ja auch einfache Compiler, die man kostenlos installieren kann. Also, ich glaube.
Ja, da müssen wir bloß immer.
Aber
ich hatte mit dem Borland ein Problem mit Delphi, denn die letzte Programmierung des Programms ist sowieso ein Turbo Pascal. Also, das wäre mit Delphi auch schon praktisch gewesen. Aus irgendeinem Grunde konnte ich Delphi nicht installieren. Muss da nicht selbst eingefallen sein, denn ein Jahr später ging es plötzlich, also ich weiß nicht, was da los war. Bei der Gelegenheit hatte ich aber gerade Visual Basic zur Verfügung und ich dachte, naja, das ist auch ein Microsoft-Produkt, also da wird es in jedem Fall kein Problem geben. Ja, ich mag die Sprache, ich mag die Basic auch eigentlich nicht. Ich habe früher eine ganze Menge mit Basic mal programmiert, weil das zufällig so mit dem Computer mal mitkam, in der grauen Vorzeit, aber ich mag die Sprache eigentlich. Insofern hätte ich es lieber Delphi gemacht. Ich schreibe es auch vielleicht nochmal um, so groß sind die Unterschiede ja nicht. Aber ja, also ich meine, ich denke auch daran, ich möchte doch auch ganz gern, darüber hatten wir, glaube ich, uns mal unterhalten oder was mit Volker Heinz. Eine Mac-Version zu haben.
Ja. Ich denke mal, ich meine, das könnte man versuchen umzusetzen. Das ist, wenn ich kenne eine ganz rudimentäre, frühere Microsoft Basic oder so, das ist ja wahrscheinlich nicht so.
Ja, die Sprache
ist nicht so sonderlich und
entscheidend. Die Sprache ist sehr einfach zu lesen. Hm. Darum heißt sie auch so. Das ist wirklich die Kindersprache eigentlich. Also die braucht man, da braucht man kein Handbuch eigentlich, das kann man so.
Aber Sie haben dasselbe Programm noch in Turbo Pascal. Oder ältere Version. Oder? Sie haben das noch als Turbo Pascal Version. Oder als Pascal.
Ja, nicht in dieser vollständigen Form, sondern die Version, die dir vorausging. Mit all diesen jetzigen Erweiterungen nicht.
Die DOS-Version.
Und natürlich die alten DOS.
Das war noch ein altes DOS-Programm.
Ja. Nee, weil Pascal natürlich ein einfacher wäre zu portieren.
Aber hier ist beim. Für Mac Virtual PC, so den macht ihr dann Windows 98. Also die Version, die ich habe, macht Windows 98. Das könnte ich nächste Woche mal ausprobieren.
Das wäre super. Hast du das zu Hause bei dir oder?
Kannst du nur leider nicht kopieren.
Ich kann auch mit Wine
auch nicht, wenn du es kopierst.
Okay,
vielleicht kriegst du ein bisschen.
Ja,
das würde ich mal auch. Also ich könnte es jetzt auch als CD mitnehmen und mal ausprobieren auf dem Mac.
Ja, wenn ich jemanden finde, der mir das mal gelegentlich macht, dann bin ich sogar vielleicht müsste ich selber machen, aber ich müsste mich erst einmal machen. Wir
können
nicht ganz unbedingt, aber jedenfalls hier für unsere Zusammenkünfte kommt das nicht mehr in Frage. Und so schön geht das nicht.
Vielleicht können Sie ja trotzdem den Source Code ja einmal mitbringen, dass man mal gucken kann, wie aufwendig vielleicht so eine Platzierung wäre oder ob das vielleicht gar nicht die Arbeit ist.
Ich kann spaßeshalber den ganzen Source Code einmal ausdrucken.
Oder vielleicht die Turbo Pascal Version, weil die dann nicht die ganze Grafik Sachen können, oder?
Gibt es das wirklich, weil ich hat man dann sogar grafisch alles drin?
Nee, ich dachte nur, die Vorgängerversion schien ja ohne Grafik, auch ohne Windows-Ausgabe zu sein. Deswegen, vielleicht lässt sich dort noch besser erkennen.
Ich bin nicht sicher, dass ich die Version müsste man eigentlich hier erwarten. Aber da sind die Rechenprogramme nicht drin für C-Sound oder Klima.
Ich meine, nur dass man mal
das ist nicht wahr, was ich sage. So, Windows waren schon eingerichtet, aber die Horizontalisierung, von der ich mir eine ganze Menge verspreche, weil sie doch gerade auf dem Gebiet liegt, was eigentlich der Komponist hier nach selber tun muss, in dieser Interpretationsphase, da kann man ein ganzes Stück vorarbeiten, und zwar auch wieder auf algorithmischer Basis. Und das interessiert mich ja sehr, wie man doch diese Grenzlinie weiter hinausschieben kann und noch mehr hineinziehen kann, über die algorithmische Darstellung. Und das ist da natürlich noch nicht drin, das habe ich erst für diese Version überhaupt gemacht. Und das war ein ziemlicher Bruch, das war eine ziemlich umständliche Sache. Das sind auch ziemlich viel Platz, das ist ein langer Code. Das ist nicht ganz trivial gewesen. Das ist im Einzelnen nicht drin. Und das jetzt nochmal alles wieder rückübersetzen, Pascal, das war eigentlich, ehrlich gesagt, keine rechte Neigung. Und es hält mir auch ein bisschen an Zeit, natürlich andere Sachen, die ein bisschen Termingebunden sind, die man machen. Na, ich würde doch schon am liebsten versuchen, diese gegenwärtige Version doch in irgendeiner Weise in Gang zu kriegen. Also, wenn es irgend geht, unter Windows 98 oder dass man versucht, das unter Windows 2000 zu installieren und nochmal zu übersetzen. Und dann müsste es gehen. Aber alle diese merkwürdigen Fehler, ich habe mich extra nochmal dahinter gesetzt. Ich dachte, ich habe das so viel vorher nie gesehen. Ja, es ist so, ich meine, ursprünglich ist die Planung für diese Version ist nicht ganz einwandfrei gewesen. Denn da war zunächst die Vorgängerversion, die konnte praktisch wirklich übernehmen. Das steht alles in sich. Aber was ich als hinten dran gebaut habe, ich dachte, ach, das ist eine Ausnahmefunktion. Das ist ja einfach, je nachdem, was man haben will, kann man das nicht umrechnen. Das ist einfach umformatieren. Mehr ist das eigentlich nicht. Es hat sich herausgestellt, dass es viel eingreifender war, als ich mir das vorgestellt hatte. Und dann kriegt man so ein bisschen so Strickarbeit hinten dran. Und wenn man an einer Stelle was verbessert, dann läuft was anderes da wieder nicht. Da gibt es offenbar ein paar mögliche Querverbindungen. Die habe ich zu einer Möglichkeit vermieden, aber naja, man ist ja auch nur Mensch. Und auf diese Weise hatte ich befürchtet, dass vielleicht durch irgendeinen kleinen harmlosen Eingriff in die Schuhe etwas anderes da plötzlich schief geht. Aber es ist nicht so. Alle diese Dinge, die laufen nur wie einwandfrei. Ich würde doch annehmen, dass du unter einem anderen Windows 98 System das Programm korrekte Daten ist.
Hast du bei dir Windows 98 oder? Nicht direkt.
Aber schon, ja. Ich würde es mal auch.
Dann kannst du es mal testen.
Ich wollte es mal. Ja. Man kann es auch unter Linux probieren mit einem Wine Windows Emulator.
Das ist auch.
Das ist Visual Basic, was da eigentlich ganz gut. Da kann man noch angeben. Windows 98. Ja.
Was soll man denn dabei ganz konkret verabreden, oder was kommt dann konkret auf mich zu? Was möchte ich machen?
Ich würde gerne jetzt im Anschluss mal auf meinen Rechner.
Also wir haben ja die aktuelle Version, dann würde hier
zu Hause. Cool. Ja, ich auch. Ja.
Robert, das aber sich zu Hause ausprobieren und vielleicht Marian irgendwie auf seinem Mac, auf seinem Emulator. Und
aber der ist nicht hier, oder?
Der ist nicht hier, ne. Ich könnte das nächste Mal mitbringen, also wenn es funktioniert.
So können wir vielleicht dann zumindest als ein Teil unseres Seminars das damit amüsieren, dass wir schließen auch dazu. Und in der übrigen Zeit noch über andere Sachen reden.
Also ich würde dann auch mal ausprobieren, einen MIDI-File irgendwo mal an ein Gerät anzuschließen. Ja. Würde mich sehr interessieren.
Naja.
Also das ist nur mal was. Ja, oder irgendwas. Ja.
Okay.
Ich kümmere mich dann schon ein bisschen die Instrumente vielleicht zu. Ja. Wenn ich dann in der Zeit Schlagzeug spiele.
Was einfach heißt, dass wir an dieser Stelle damit abbrechen und diese technischen Fragen uns bei der nächsten Freitag befassen.